Rosin Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Rosin News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
Ein allerletztes Mal herzlich willkommen zu Rosin Studio.
Genau, kurz vor Jahresende, für uns beide tatsächlich am Vorabend zu Heiligabend. Wenn ihr das draußen hört, dann ist Weihnachten wahrscheinlich schon vorbei. Und ich glaube, das war ein ganz schön spannendes Jahr, was wir jetzt hinter uns gebracht haben.
Ja, wir haben ja dieses Jahr erst angefangen mit dem Podcast. Im Januar war es dann soweit, die erste Folge Rosin Studio ist live gegangen. Heute nehmen wir die 12. Folge auf, jeden Monat eine Folge. Das hatten wir uns vorgenommen und wir haben schon eine ganze Menge behandelt.
Ja, wir haben ja angefangen mit der Idee, so uns ein bisschen entlang des Intelligence Cycles fortzubewegen. Sprich, wie geht man methodisch vor? Was muss man alles im Vorhinein bedenken, bevor man überhaupt anfängt zu recherchieren? Wenn die Recherche losgeht, muss man sich ja auch Gedanken machen, auf welchen Plattformen zum Beispiel, welche Quellen nimmt man denn da? Also es war nicht wirklich ein OSINT-Kurs, dazu sind wir nicht zu tief reingegangen, aber wir haben viele Themen angerissen, vieles besprochen im Laufe der 12 Folgen. Ich glaube, jetzt werde ich auch mal die Zeit nutzen, nach Weihnachten, also zwischen den Jahren, mich hinzusetzen und nochmal alles an einem Stück zu hören, weil ich schon glaube, dass das insgesamt eine gelungene Geschichte ist. Und ich glaube, die Zuhörerzahlen geben uns da auch recht.
Genau, ja, also wir waren ja auch überwältigt und wir müssen diesen Moment auch nutzen, um einmal Danke zu sagen, weil uns hören hier ja regelmäßig ganz viele Leute zu, ob zu Hause beim Staubsaugen, beim Kinder ins Bett bringen, auf dem Weg zur Arbeit, beim Pendeln in der Bahn oder wo auch immer. Wir sind irgendwie mit dabei und die Leute freuen sich. Wir kriegen immer schönes, freundliches Feedback. Alle sind dankbar, also vielen Dank von unserer Seite an dich am anderen Ende dieses Mikrofons. Ja, wir haben ja auch das eine oder andere kleine Präsent erhalten. Da haben wir uns noch nie im Podcast für bedankt. Deswegen an den anonymen Spender einer Flasche Rum. Herzlichen Dank.
Ja, vielen lieben Dank. Das hat genau meinen Geschmack getroffen. Wir haben ja auch das Glück gehabt, dass wir beim einen oder anderen Podcast tatsächlich zusammengekommen sind, konnten von Angesicht zu Angesicht das Ganze aufzeichnen. Heute leider wieder virtuell, aber schlussendlich war das eine ganz spannende Geschichte, auch dieses Feedback zu bekommen von den Leuten. Also nicht nur, dass denen grundsätzlich der Podcast gefallen hat, sondern auch bei vielen Gesprächen im Nachhinein hat man dann zusätzliche Tipps und Tricks oder Anregungen bekommen. Und das finde ich halt immer spannend, wenn man sich mit diversen Experten austauschen kann. Das heißt, wir geben nicht nur etwas in die Community mit dem Podcast, sondern bekommen tatsächlich auch ganz viel zurück und da auch vielen lieben Dank für.
Ja, wunderbar. Ich weigere mich ja auch immer so ein bisschen gegen diesen Begriff OSINT-Experte, weil ich denke, wir leben hier von der Schwarmintelligenz. Jeder hat irgendwie sein Wörtchen dazu zu geben, seinen Senf und in der Summe wird's dann wirklich gut. Ich habe tatsächlich von Spotify so einen Jahresrückblick auch bekommen und da waren ein paar ganz interessante Details und Daten mit drin. Die wollte ich einfach mal mit dir teilen.
Gerne.
Unsere Hörerinnen und Hörer, was glaubst du, welche Musikrichtungen die am liebsten hören?
Das ist jetzt ganz schwierig. Also wir sind ja im deutschsprachigen Raum unterwegs. Also von der Altersgruppe hätte ich jetzt gesagt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind alle zwischen 30 und 40, also die Masse davon. Boah. Was hörst du eigentlich für eine Musik? Also da würde ich mal ansetzen, dich mal fragen und vielleicht kommt das dann hin. Nee, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja. Ich höre tatsächlich ganz vieles. Es kommt immer auf die Stimmung und die Laune an. Aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Die Top 3 Musikgenres unserer Hörerinnen und Hörer sind nämlich auf Platz 1 deutscher Hip-Hop, auf Platz 2 Pop und auf Platz 3 dann deutscher Pop. Fand ich ganz interessant. Aber wir haben ja auch nichts mit Musik am Hut, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so viel mit uns zu tun hat.
Aber die Frage war tatsächlich dahingehend fies, weil dann fängt der Analyst in mir wieder an nachzudenken, wie ich es ja versucht habe zu erklären, welche Altersgruppe, welche Sprache und so weiter. Normalerweise hätte ich jetzt in dem Moment mich an den Rechner gesetzt und hätte mal angefangen zu googeln, was denn so die typische Person, die ich mir vorstelle, hören würde.
Genau. Ja, dass deutsche Genres irgendwie da in den Top-Platzierungen sind, das ist jetzt wenig überraschend bei einem deutschsprachigen Podcast, aber ja, ganz spannend. Einfacher ist es dann wahrscheinlich bei dem Ranking der Länder, in dem unsere Hörerinnen zu Hause sind.
Platz 1. Ja, dann würde ich ja ganz klar sagen, Platz 1 Deutschland, aber jetzt bin ich mal gespannt, wer auf Platz 2 und 3 folgt, also ob die Österreicher zuerst kommen oder die Schweizer.
Tatsächlich die Schweizer auf Platz 2 und die Österreicher auf Platz 3. Danach, sehr überraschend, Italien und USA auf 4 und 5.
Okay, gut, Italien, Südtirol, deutschsprachig, das passt auch schon.
Genau, und wir haben auch eine Fangemeinde, und zwar gehören wir zu den Top 10 Podcasts für 339 Fans. Also 339 unserer Hörerinnen und Hörer. Da gehören wir zu den Top 10 Podcasts und noch viel besser, für 234 Fans gehören wir zu den Top 5 Podcasts.
Wow, nicht schlecht.
Und es gibt 88 Leute, für die sind wir die absolute Nummer 1. Also 88 Leute bei Spotify, die hören tatsächlich unseren Podcast am liebsten und am häufigsten.
Ich bin total überrascht, wenn ich diese Zahlen höre, weil das ja immer noch ein Nischenthema ist, das Thema USINT. Wir haben uns ja auch im Rahmen der anderen Aktivitäten, die wir so haben, wie zum Beispiel die Konferenz, hatten wir auch mal angeguckt, was ist denn unsere Zielgruppe? Und ich glaube, wir kamen auf so eine Summe an 3000 Menschen, die im deutschsprachigen Raum sich intensiv mit USINT beschäftigen. Von daher finde ich es dann interessant zu hören, dass da irgendwo 300, 400 Menschen sich vielleicht den Podcast anhören. Denn man muss ja auch dazu sagen, nicht jeder hört Podcasts. Also muss man von dieser großen Menge 3000, auch hier hat man eine kleine Teilmenge, die nur Podcasts hört. Und ja, ich glaube, jetzt, wo ich das höre, wird das Lächeln immer größer zum Jahresende. Das ist schon eine coole Geschichte. Aber ich meine, wir brauchen jetzt nicht die ganze Stunde lang uns selbst zu beweihräuchern.
Ich fand das nur ein paar lustige Fun Facts. Nee, das war's auch schon. Mehr Daten hat mir Spotify gar nicht geliefert. Und ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, für die anderen Plattformen zu schauen. Aber fand das ganz interessant. Ein paar lustige Details über unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu hören.
Aber da fällt mir gerade ein, noch mal ganz kurz zurück auf die Musikrichtung deutscher Hip-Hop. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich zwischen 30 und 40 sein. Vielleicht sind das die Fantastischen Vier oder so. Das ist ja auch deutscher Hip-Hop. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganzen komischen Gruppen sind, die die jungen Kids heute hören. Keine Ahnung, gibt es ja 187 Straßen, also irgendwelche dreistelligen Ziffern im Namen der Bands. Das ist bei deutschem Hip-Hop ganz toll, das weiß ich von meinem Kind. Aber ich vermute mal, da sind wir nicht unterwegs, sondern eher bei den Fanta 4-Hörern.
Dann bleibt die Frage, sind wir Fanta 2 oder Cola 2? Oder Rum 2?
Nee, wir sind ja Rum 2, ja. Zwei. Aber gut, ich glaube genug zum Thema USINT Studio an für sich. Samuel, was waren denn für dich so die USINT Highlights des vergangenen Jahres?
Das ist jetzt eine fiese Frage, dass du mir diese Frage stellst. USINT Studio haben wir einen Haken dran gemacht. Die German Open Source Intelligence Conference war natürlich für mich das absolute Highlight, weil da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, den wir beide ja vor 3 Jahren schon mal uns überlegt haben. Und das war Wahnsinn, dann wirklich diese deutschsprachige USINT-Community in einen Raum zu bringen. Der Weg dahin, der war steinig, der war lang, das war viel Arbeit, da sind viele Abende, viele Wochenenden draufgegangen. Aber das Ergebnis war einfach nur geil.
Ja, da stimme ich dir zu. Also das war tatsächlich auch bei mir auf Platz 1 das absolute Highlight. Nicht nur die Tatsache, dass wir ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen zusammenbekommen haben, die sich dann dort vor Ort austauschen konnten. Und wir hatten ja klasse Vorträge. Und bei jedem Vortrag habe ich für mich auch wieder was mitgenommen, wo ich mich im Nachgang hingesetzt habe und habe das mal ausprobiert. Und das war eine echt spannende, coole Geschichte, wo ich mich auch schon mal drauf freue, wenn wir das irgendwann mal in der Zukunft wieder fortsetzen werden.
Absolut, ja. Ich freue mich auf unsere Idee für nächstes Jahr, dann tatsächlich diese 4 Städte in Deutschland anzusteuern und kleine lokale Treffen zu machen. Und viele haben ja schon gefragt, wie es aussieht, ob wir auch nochmal eine große Konferenz machen. Ich habe es noch nicht bejaht, ich habe es aber auch nicht komplett verneint. Müssen wir einfach mal schauen, wie es läuft. So eine Konferenz ist wahnsinnig viel Arbeit, das weißt du genauso gut wie ich. Und das müssen wir uns natürlich auch gut überlegen. Aber es hat auf alle Fälle mega viel Spaß gemacht. Ich fand es auch wahnsinnig spannend, tatsächlich diese ganzen Menschen. Viele kannte man ja aus dem Internet schon von irgendwelchen Plattformen. Und diese ganzen Bekanntschaften dann in die reale Welt zu holen, das war für mich so ein ganz spannender Moment. Dann tatsächlich mal zu sehen, wie tickt denn die Person dahinter? Wobei, das ist ja viel zu kurz gekommen für uns, so das Networken, weil wir waren im Dauerstress. Dieser Tag, der ist tatsächlich auch an mir vorbeigeflogen. Ich habe das gemerkt, als ich dann diesen Zusammenschnitt für Social Media gemacht habe, was für coole Momente dabei waren. Und die dann, ja, dieses Video, das hat mich richtig zum Strahlen gebracht, weil mir in dem Moment dann wirklich bewusst geworden ist, was wir da auf die Beine gestellt haben, was wir erreicht haben und wie cool das Ganze auch aussah. Wir hatten ja einen coolen Fotografen da. Es kann sich wirklich sehen lassen.
Ja, das war eine klasse Geschichte. Wobei, du hast ja ein Bild mir geschickt, das hatte ich dann auch noch auf LinkedIn geteilt, unsere kleine Tanzeinlage, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. So zumindest sieht es so aus. Ja. Ich glaube, da müssten wir tatsächlich auch nochmal in das Video reinschauen, wo diese Tanzeinlage vorkam. Aber ja, also auch viele spaßige Momente.
Ja, als ich das Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, was haben wir denn da gemacht? Synchrontanz, irgendwie Tanzmove. Ich konnte mich auch nicht dran erinnern. Ich fand es mega witzig, als ich das Bild gesehen habe.
Neben der GoSyncCon ist ja auch so relativ viel passiert im vergangenen Jahr, was einen Impact auf unsere OSINT-Arbeit hatte. Weg von Konferenzen, Events, Podcasts oder solchen Sachen, wo es sicherlich auch das ein oder andere Highlight neben unseren eigenen Aktivitäten gab. Aber ich glaube, wir hatten jetzt auch ein Jahr hinter uns gebracht, wo sehr viel im Wandel war. Also das Prägende für mich in dem Jahr ist so ein bisschen der Niedergang von Twitter, jetzt X. Ich habe ja selber meinen Account gelöscht. Wo wir als OSINTer sehr, sehr lange, viele, viele Jahre eine richtig schöne Community aufgebaut hatten, die jetzt de facto ja kaputt ist in dem Sinne. Also kaputt, dass man halt nicht mehr alle an einem Standort zusammenkommen. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele, die jetzt auf den Alternativen unterwegs sind. Threads, Mastodon, Blue Sky, Discord. Also diese eine zentrale Stelle, um sich halt Infos, Tipps und Tricks für das Thema OSINT zu holen oder auch den Austausch zu pflegen, die ist leider Gottes ja so ein bisschen mit dem Niedergang von Twitter tatsächlich abhanden gekommen.
Absolut. Dieses Jahr war turbulenter als alle Jahre davor in puncto OSINT. Ich meine, wir haben auch in der Vergangenheit enorme Veränderungen gesehen in der Online-Landschaft im Bereich OSINT, als die Craft Search abgeschaltet wurde, als Whois-Abfragen nicht mehr öffentlich zugänglich waren, das hatte auch einen Impact. Aber die Veränderungen, die mit dem Wandel von Twitter zu X einhergegangen sind, die sind erschütternd. Und du hast es schön zusammengefasst, diese OSINT-Community, wo man in der Vergangenheit wirklich sagen konnte, du willst mit OSINT anfangen, geh auf Twitter, folg den paar Accounts, folg dem Hashtag OSINT und du hast schon mal echt viel abgedeckt. Diese zentrale Stelle gibt's nicht mehr. Ich meine, OSINT Curious gibt's nicht mehr. Wir haben nicht mehr diese zentrale Plattform. Wir haben was ich auch ganz schlimm finde, eine Kommerzialisierung in ganz vielen Bereichen, sei es OSINT-Tools, sei es Plattformen, die Geld verlangen. Natürlich müssen die sich auch finanzieren. Und wenn man etwas kostenlos nutzt, muss man sich auch immer die Frage stellen, mit was bezahle ich an Stelle von Geld. Aber es ist wirklich eine Zersplitterung und ich habe so den Eindruck, es versuchen jetzt ganz viele auf diesen Zug OSINT aufzuspringen und damit Geld zu machen. Und da gibt es ein paar Projekte, die sind echt cool und da gibt es ganz viele Projekte, die sind irgendwie zwielichtig oder du hast vor ganz kurzer Zeit auch geteilt, dass jemand wieder Artikel geklaut hat, die, glaube ich, so ein bisschen angereichert hat mit AI oder ChatGPT geschriebenen Texten und die als seine eigene Arbeit verkauft. Ich meine, das Problem hatten wir in der Vergangenheit auch, aber ich habe den Eindruck, es nimmt gerade zu.
Ja, ich denke, der Begriff OSINT, das ist ja, wenn man es ja sich anguckt, und das hatten wir dieses Jahr ja auch beschrieben, das ist ja nicht einfach nur etwas googeln. Das ist ein kompletter Prozess, bis hin zu einer Berichterstattung. Aber viele nutzen den Begriff OSINT einfach heutzutage, weil das Mainstream ist, weil das hip ist, das ist schick. Und wenn ich das irgendwo ranklatsche, dann kann ich tatsächlich damit Geld verdienen. Also ich habe, glaube ich, der Nix Intel, Stephen Harris, der hat neulich was mit mir geteilt von einer Anwaltskanzlei in England, die jetzt auch auf einmal OSINT macht. Also klar, die haben diesen Job früher schon per se gemacht, Asset Tracing und solche Geschichten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten mal recherchiert, aber jetzt steht dann bei denen auf der Webseite, wir machen OSINT, weil das jetzt ein Begriff ist, mit dem können die Leute was anfangen. Und das verkauft sich besser, als wenn man jetzt diese ganzen altgebackenen Begriffe dann hernimmt. Und da merkt man schon, jeder macht's, ja, jeder ist irgendwie im Bereich OSINT unterwegs. Aber das ist für mich dann teilweise auch ein bisschen das Problem, weil viele sich dessen gar nicht bewusst sind, was das bedeutet. Welche Skills muss ich mitbringen? Wie muss ich vorgehen? Wie muss ich mich schützen bei einer Recherche? Und da sehe ich tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, dass wir ganz, ganz viele Menschen haben, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber die sich auch der Gefahren nicht bewusst sind, die dabei sind.
Der Gefahren, der Verantwortung und auch der ethischen und moralischen Fragestellung, ganz zu schweigen von der rechtlichen Thematik, die ja auch noch so ein bisschen auf unserer Agenda steht, wo wir uns irgendwann mal jemandem mit Expertise unterhalten wollen. Da gibt es ganz viele Fallstricke und du hast dieses Beispiel von der Anwaltskanzlei genannt. Ich habe noch ein viel krasseres Beispiel, wo OSINT als Buzzword genutzt wird. Und zwar war das eine Nachrichtenseite, die einfach ein Bild hatte und Bildquelle Doppelpunkt OSINT. Und das war also das absolute Negativbeispiel, was ich auch gerne in Kursen verwende, um zu zeigen, das ist noch kein OSINT. Das ist zwar ein öffentlich zugängliches Bild, öffentlich zugängliche Informationen, aber nicht automatisch OSINT. Natürlich kann der Bericht im Ganzen dann zu OSINT werden, aber ja, fürchterlich. Ich glaube aber auch, dass so ein bisschen der Blick auf OSINT ist ja gewachsen. Also mittlerweile ist das ja auch ein Begriff, der im Mainstream angekommen ist, teilweise sogar bei Nachrichtensendern irgendwie mal thematisiert wurde. Gerade so im Ukraine-Krieg ist der Begriff doch bekannter geworden. Und die Leute sehen mehr und mehr so die Möglichkeiten, was kann ich von zu Hause, von meinem Laptop mit einer Internetverbindung alles anstellen.
Ja, und da sehen wir auch, weil viel mehr Menschen sich damit beschäftigen, dann gibt es auch viel mehr Bildungsangebote in dem Bereich. Also es ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, jetzt über die letzten zwei Jahre, dass da ganz, ganz viele Kurse sowohl in Präsenz als auch online auftauchen. Und da gibt es auch viele gute dabei, aber wie überall anders auch, gibt es auch viel Schlechtes, was dabei ist. Und das ist dann auch wieder etwas, was mich ärgert. Ich unterrichte teilweise ja auch, du ja genauso. Und wenn man dann sieht, was in Anführungszeichen die Konkurrenz macht, wo ich mir auch denke, da wird auch vieles falsch gelehrt, vieles falsch unterrichtet, wo es einfach nur darum geht, das schnelle Geld zu verdienen. Und das finde ich auch wiederum schade bei so einem spannenden, coolen Thema, dass man da Leute aufs falsche Pferd setzt.
Ja, es gibt da ja auch tatsächlich einige Dienstleister, die oder Schulungsanbieter, die sehr eng mit Toolherstellern dann kooperieren, wo dann schon von vornherein klar ist, OSINT funktioniert nur mit diesem Tool und alles andere geht nicht. Ja, es ist tatsächlich schwierig, da dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Tatsächlich wurde mal an mich die Frage gestellt, in einem anderen Podcast, wie unterscheidet man denn gute Schulungsanbieter von schlechten? Weiß nicht, ob du da so ein paar Marker hast.
Es ist schwierig zu sagen. Also ein Laie kann das, glaube ich, nicht, aber das ist derjenige, der es ja können müsste. Ich glaube, vieles ist auch über den Preis. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn etwas zu günstig ist, dann ist da immer irgendein Haken dran. Also es ist auch ein paar Jahre her, da gab es ganz, ganz viele Udemy-Schulungen, wo
Ah,
irgendjemand einfach für $50 was zusammengestellt hat und die Qualität war so lala. Also so richtig harte Kriterien könnte ich dir nicht nennen, aber wonach ich halt immer gucken würde, ich würde dann wieder OSINT betreiben, ist einfach mal so die Reputation mir anzugucken, wie tritt denn eine Firma, eine Person auf, was haben sie denn im Endeffekt für Referenzen? Und wenn das etwas ist, was komplett neu auf dem Markt ist, ja, dann ist es wieder der Sprung ins kalte Wasser und man wagt sich ran und probiert das aus und stellt für sich fest, ob das gut oder schlecht ist. Oder wenn man das nicht möchte, muss man halt mal abwarten, wie sich ein solcher Player auf dem Markt etabliert. Weiß, das ist schwierig, aber ich glaube, so die Goldrandlösung dahingehend gibt es eigentlich nicht. Und dann ist auch immer wieder die Frage, was möchte ich denn lernen? Also es gibt ja unterschiedliche Kurse für unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Kenntnisständen oder ja, tatsächlichen beruflichen Hintergründen. Also gibt es da auch nie one size fits all. Es ist sehr individuell.
Ja, so ähnlich fiel meine Antwort damals auch aus. Ich finde es nur lustig, dass du das, was du beschreibst, ist ja im Prinzip OSINT machen, um den richtigen OSINT-Kurs zu finden und auszuwählen. Weil eigentlich ganz spannend, ja.
Das habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal in dieser Podcast-Serie gesagt, OSINT betreiben, um OSINT betreiben zu können. Also, es ist ja auch, wenn ich eine Quelle suche.
Das ist mittlerweile auch ein feststehendes Zitat. Ich nutze das auch immer gerne, sagt Matthias
Ja.
Wilson. OSINT nutzen, um OSINT zu betreiben.
Ja. Do OSINT to OSINT, ganz einfach, ja. Aber ich meine, es war ja nicht alles schlecht im letzten Jahr. Jetzt haben wir ja ein paar aus unserer Sicht, aus unserer persönlichen Sicht, ja, negative Aspekte des OSINT-Jahres 2023 angebracht. Aber es sind ja auch durchaus ganz, ganz viele echt coole Sachen gewesen. Und eins, was mich gefreut hat, ist die Rückkehr von Google Street View in Deutschland. Nachdem sie sich ja, jetzt muss ich mal nachrechnen, 14 Jahre, glaube ich, zurückgezogen hatten, weil wir Deutschen das ja nicht wollten, sind sie jetzt ja wieder mit Google Street View, mit den Autos unterwegs gewesen, haben die Bilder abgedatet. Ich meine, Apple hat das ja auch schon mal letztes Jahr gemacht, aber auch so als OSINTer, ist mir da das Herz aufgegangen, dass wir endlich auch mal in Deutschland etwas aktuelleres Material bekommen haben.
Ja, das war ein Riesenschritt nach vorne. Krass, dass das auch schon wieder 14 Jahre her ist.
Ja, ich glaube
Wahnsinn. Wir werden
2.8,
alt.
2.9, ne? Ja. Ja, das ist auch das Schöne. Jetzt haben wir das ja mitbekommen, weil das ja durchaus auf verschiedenen sozialen Medien geteilt wurde und das ja schon ein Highlight war. Mensch, Google Street View ist in Deutschland zurück. Das zeigt aber auch, dass man Tools und Dienste nie ganz abschreiben darf, aber umgekehrt sich auch nie hundertprozentig darauf verlassen kann, dass das immer so funktionieren wird. Also es ist ein stetiger Wandel. Und das ist ja das, was ich schon ein paar Mal auch gesagt habe, was es für mich sehr spannend und interessant macht, dass man halt immer am Ball bleiben muss. Also man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich mache das 3 Jahre Sabbatical und ziehe mich von dem Thema zurück und komme wieder an und kann genauso weiterarbeiten wie vorher, sondern wir müssen ja ständig lernen, ständig am Ball bleiben, ständig gucken, was gibt's denn da Neues, was funktioniert vielleicht nicht mehr. Und das ist in Summe auch so das, was das Thema OSINT für mich ausmacht, dass es so vielfältig ist, dass es immer wieder was Neues zu entdecken gibt.
Ja, vielfältig und auch sehr dynamisch. Das hat natürlich auch seine Schattenseiten und das wirst du genauso erleben, wenn du irgendwelche Folien vorbereitest und alles wieder neu erstellen kannst, weil es nicht mehr aktuell ist. Aber das stimmt schon. Ich glaube, das ist aber auch so eine Eigenschaft, die braucht man, wenn man gerne OSINT macht, dann muss man Lust haben, da am Ball zu bleiben, immer wieder was Neues zu lernen und ja auch immer wieder in neue Themengebiete eintauchen, Fachrichtungen. Und ich habe immer so das Gefühl, ich habe so einen Krümel von einem Kuchen und es gibt noch viel, viel mehr Wissen, was da draußen zu entdecken gibt.
Ja, und das ist ja die Neugier, die man hat und dieser innere Antrieb, was ja für mich das wichtigste Merkmal eines guten OSINTers ist. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, du musst halt grundsätzlich neugierig sein, wissbegierig und dann auch in der Lage sein, wirklich am Ball zu bleiben. Also Beharrlichkeit, dass du guckst, dass du diese Krümel, von denen du gesprochen hast, dass du denen nachgehst, dass du das findest, was du suchst, auch wenn es keine Garantie gibt, dass man dann am Ende des Tages ein Ergebnis hat.
Ja, hohe Frustrationstoleranz.
Das stimmt auch, ja. Also ab und zu hätte ich in dem vergangenen Jahr bei der ein oder anderen Recherche auch am liebsten auf die Tastatur gehauen. Spart man sich natürlich, das Ganze kostet ja auch viel Geld, man möchte es ja nicht direkt kaputt machen. Aber ja, das ein oder andere Mal habe ich mir auch gedacht, verdammte Hacke, da muss es doch was geben und ich finde es einfach nicht und bin ich zu blöd? Ist meine Methode falsch? Also ja, da ist schon das eine oder andere Mal, wo man fluchend vor dem Rechner sitzt. Samuel, gibt es denn für dich noch ein Highlight im Jahr 2023?
Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt Highlight nennen würde, aber die Entwicklung im Bereich Artificial Intelligence ist natürlich schon beeindruckend und hat natürlich auch in gewisser Weise Auswirkungen auf unsere Arbeit. Ich weiß noch so, als dann ChatGPT in aller Munde war, hat es nicht lange gedauert, als dann alle im Bereich OSINT irgendwie gesagt haben, ja, das kannst du so nutzen und Sock Puppets erstellen und hierfür kannst du es verwenden. Und dann AIO sind und wir beide waren da ja relativ vorsichtig. Also ich spiele damit rum, ich gucke mir das alles an, sehe da auch ein paar Anwendungsfälle abseits von OSINT. Und ich bin mir auch sicher, im Bereich OSINT wird es das eine oder andere geben, was man mit AI oder Machine Learning Tools verbessern kann, beschleunigen kann, wo man es einfach als weiteres Tool in dem eigenen Werkzeugkasten aufnimmt und dann eben in der Zukunft dafür verwendet. Aber so diese Mindblowing-Erfahrung, dass jetzt irgendwie ein Chatbot einen OSINT-Analysten ersetzen kann, davon sind wir noch weit entfernt. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass um diesen Chatbot dann so einzusetzen, brauchst du ja schon wieder das Wissen und die Erfahrung. Das heißt, die Leute, die irgendwann mal AI für OSINT nutzen können und nutzen werden, sind dann trotzdem die Leute, die jetzt eigentlich schon OSINT machen und nicht irgendjemand, der komplett neu in dieses Thema reinkommt.
Ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, man kann das links und rechts von seiner Arbeit verwenden, also gerade im Post-Processing nenne ich es mal, dass man vielleicht viel damit machen kann. Und ich finde es immer wieder spannend, wo dann Anwendungsfälle auftauchen, wie zum Beispiel dieses ich kreiere ein Sock-Puppet mit ChatGPT, hatte ich mir auch mal angeguckt und habe festgestellt, das ist alles Käse. Denn dann ist das immer noch nicht so echt, wie ich das machen würde, weil es einfach in Teilen zu aalglatt ist. Und was ich da auch ganz spannend finde, in meiner Arbeit, wenn ich irgendeiner Recherche dran bin, dann muss ich ganz häufig um die Ecke denken. Also ich mache manchmal Sachen, die erscheinen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht logisch, weil ich einfach sage, jetzt gehe ich auch da mal gucken, obwohl ich mir nichts erwarte und dann finde ich was. Und ich glaube einfach, dieser Instinkt, das ist schwierig zu replizieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man dann manchmal Sachen macht, man selber keine Ahnung hat, wie man da hingekommen ist, aber du kennst das wahrscheinlich, du bist halt irgendwo unterwegs, du klickst irgendwo drauf, du hast eigentlich gar nicht wirklich so ein Gefühl dafür, warum, weshalb und was passiert denn dann? Und dann siehst du etwas und kannst das quasi über fünf Ecken mit dem, was du vorher gemacht hast, in Kontext bringen. Also wirklich dieses ja Bauchgetriebene, diese über den Instinkt ranzugehen, da wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir als Analysten da ersetzt werden. Aber wenn es wirklich stumpfe Abarbeitung ist, Prozesse, die automatisiert werden können, ja, da gibt es schon relativ vieles, was man damit machen kann.
Ja, definitiv. Und ja, du hast ja schon gesagt, es gibt Teilbereiche, da wird man das anwenden können und dieses Gespür und wenn dir dann was so ins Auge springt, ne, jetzt habe ich was entdeckt, das ist wichtig. Ich glaube, diesen Instinkt, den kannst du noch nicht darstellen. Wo sich natürlich extrem viel gemacht hat, ist im Bereich Deepfakes, Video, Audio. Also da sind die Ergebnisse wirklich so, dass ich sage, das ist produktionsreif, das kann genutzt werden, das wird auch genutzt, vor allem leider wieder von Kriminellen, die sind da immer etwas schneller im Adaptieren von solchen technologischen Errungenschaften. Das bereitet einem manchmal Sorge und sorgt dann dafür, dass man vielleicht doch auch wieder zu persönlichen Treffen übergehen muss, organisatorisch auch sich anders aufstellt mit Codewörtern. Social Media ist irgendwie voll mit, wir haben ein Familiencodewort für Notfälle. Ist schon ein ganz guter Ansatz. Frag mich dann nur, wie viele ziehen das tatsächlich durch und würden das auch in einem Notfall, wenn entsprechender Pretext vorhanden ist, dann auch anwenden.
Ja, wobei ich glaube, beim Thema Deepfakes, also diejenigen, die ja richtig gut damit umgehen können, das sind schon absolute Profis, die haben dementsprechende Hardware-Ausstattung, also so ganz trivial sowas zu erstellen auf die Schnelle, ist es zum Glück ja noch nicht. Das mag ja in 2, 3 Jahren noch anders aussehen, aber viele der Fälle, die ich jetzt so in den letzten Monaten auf Social Media gesehen habe, wo dann irgendeiner gesagt hat, naja, mich hat meine Tochter angerufen und das war täuschend echt und das war meistens kein Deepfake, sondern irgendeine reale Person dahinter und dann ist man halt drauf reingefallen, weil man in so einem Moment als Elternteil vor allem dann wirklich betroffen ist, geschockt ist, da setzen ganz andere Prozesse im Kopf ein, sodass ich nicht glaube, dass da vieles mit Deepfakes schon unterwegs war. Aber tatsächlich eine Gefahr für die nächsten 2, 3 Jahre mit ja voranschreitender Technologisierung und besser werdenden Rechnern. Aber momentan immer noch so, dass man das gar nicht so einfach hinbekommt. Also ich habe es auch ein bisschen probiert dieses Jahr, Deepfake-Videos, Deepfake-Audio. Und egal, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe, ich war mit den Ergebnissen tatsächlich nicht zufrieden. Also der Laie tut sich da schon schwer.
Ja, da hatte ich tatsächlich auch eine ganz interessante Diskussion zu dem Thema. Und zwar haben wir uns darüber ausgetauscht, dass es bislang noch nicht diesen großen einschlagenden Deepfake gab, der genutzt wurde, um für politische Meinungsmache. Also ja, man hat irgendwie diese Awareness-Kampagnen gesehen und es gab diese wahnsinnig schlechten Deepfakes von Zelensky. Also das war ja so einer dieser ersten Deepfakes im Ukraine-Krieg, als er dann wirklich da so am Rednerpult wie festgeklebt steht und der Kopf ganz verwaschen dann die Erklärung verliest, wir geben auf. Und das war schon miserabel gemacht. Das fand ich eher schockierend. Die Frage ist dann natürlich, reicht vielleicht so ein schlechter Fake schon aus, um manche Menschen zu täuschen? Und die Hörer sehen es jetzt nicht, aber du nickst. Und ich weiß auch aus Erfahrung, dass tatsächlich sich manche Menschen davon leider schon in die Irre führen lassen. Und das macht mir viel mehr Sorge, dass wir noch gar nicht den gesellschaftlichen Reifegrad erreicht haben, dass wir mit gewöhnlichen Fälschungen umgehen können. Und jetzt kommt quasi Fälschung 2.0, das nächste Level. Und wir haben Level 1 noch nicht verstanden.
Ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass sogenannte Fake News, Desinformationskampagnen ja auch fruchten. Also sie funktionieren, weil viele einfach keine Lust haben, sich dann tiefer mit zu beschäftigen. Es ist ja nicht jeder ein Osen da und googelt zu allem, was er liest, die Hintergründe. Also da stimme ich dir schon zu, dass was textbasiert jetzt schon sehr gut funktioniert. Also jemanden in die Irre führen auf Basis eines Textes, wird sicherlich in Zukunft dann auf Basis von Video- oder Audiomaterial auch genauso funktionieren, auch wenn schlecht gemacht ist. Also da müssen wir vielleicht auch ein bisschen an der Awareness arbeiten, dass wir den Leuten sagen, Mensch, ihr könnt ja alle ein bisschen OSINT machen, bevor ihr euch eure Meinung zu etwas bildet, einfach mal selber ein bisschen nachrecherchieren und nicht alles für gegeben hinnehmen.
Ja, vielleicht wird OSINT doch noch ein Massenthema und wir kommen aus der Nische.
Von genau, unseren ein Schulfach.
Treuen Fans. der OSINT-Lehrer.
Genau, das wäre es doch. Ne? Wir haben ja vorhin auch ganz kurz über das Thema KI gesprochen und da ist auch wieder etwas, es ist auch wieder leider ein bisschen negativ, aber ich sehe auch die zunehmende Nutzung von KI in Suchmaschinen kritisch. Denn wenn ich etwas suche in Google, Bing, Yandex und so weiter, wäre es mir eigentlich am liebsten, der spuckt mir einfach alles aus, ohne Bias, so wie er es gefunden hat. Und ich möchte das nicht in irgendeiner Art und Weise priorisiert haben. Und genau das passiert aber jetzt auch, wenn man KI mit reinbringt in so eine Suche. Also ich kann die KI dafür nutzen, eine Suche zu formulieren. Das funktioniert auch ganz gut, dass man sagt, Mensch, ich möchte jetzt das und das in Google suchen, mach mir mal die richtigen Operatoren. Aber wenn es darum geht, die Ergebnisse zu bekommen, dann möchte ich das am liebsten ungefiltert. Jetzt muss man dazu sagen, in der Vergangenheit war es ja auch nicht so. Also speziell bei Google, da waren dann immer die bezahlten Anzeigen waren als erstes und dann hat Google ja auch vorgegeben, was Google meinte, was du suchst. Aber ich habe das Gefühl, es wird zunehmend schlimmer. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben das ganze Jahr immer über das Googlen gesprochen. Inzwischen ist Google bei mir nicht mehr die primäre Suchmaschine. Also ich habe festgestellt, das ist in den letzten Monaten immer schlechter geworden. Da sind viele Sachen, die findet er gar nicht. Und dann gehe ich zum Beispiel lieber zu Bing. Das mag sich nächstes Jahr wieder ändern, aber ich glaube, ohne dass ich die Details und die Hintergründe kenne, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass jetzt zunehmend irgendwo im Hintergrund irgendwelche KI-Systeme mitlaufen.
Ja, ich glaube tatsächlich, diese KI-Systeme haben sehr guten Sinn und Zweck, wenn du einfach schnell eine Antwort auf deine Frage haben willst, so einen Überblick über ein Themengebiet, weil das ist schon cool, wenn dir dann einfach dieser Chatbot zurückgibt, hier das und das, so sieht's aus, hier sind ein paar Quellen. Und dann hast du schon mal so einen ersten Eindruck. Aber wenn wir komplexe Suchen durchführen, und das machen wir ja häufig im Bereich OSINT mit Operatoren, mit Dogs und allem Möglichen, mit Einschränkungen, Filterungen, ich glaube, dann kommt uns KI eher in die Quere. Vor allem, wenn das dann mehr und mehr priorisiert wird, dass interpretiert wird, wonach suchst du denn? Und das ist tatsächlich etwas, was ich dieses Jahr selbst gelernt habe. Google ignoriert Klammern. Ich dachte immer, und so habe ich das auch immer gemacht, dass wenn du boolesche Operatoren, also logische Verknüpfungen nutzt, und das habe ich dann immer geklammert, weil das für mich Sinn gemacht hat. Also der Begriff in Klammern und der oder der Begriff. Aber tatsächlich ignoriert Google diese Klammerung, weil die der Meinung sind, die können Klammern besser setzen und verstehen besser, wonach du suchst, als du selbst. Das war für mich schon so ein Aha-Moment, wo ich mich aber auch ein bisschen geärgert habe, weil es gibt ja einen Grund, warum ich in dem Moment Klammern setze. Ich möchte ja, dass dann genau diese Kombination gesucht wird.
Ja, ich hatte früher bei Google so eine Standardsuche, wenn es darum ging, Sachen in Verbindung mit einer deutschen Telefonnummer, Mobilfunknummer zu finden. Und da hatte ich dann auch in der Klammer quasi alle Vorwahlen. Und das hat mal gut funktioniert. Also ich habe es jetzt länger nicht mehr gemacht. Das müsste ich doch mal ausprobieren.
Ja, aber das ist der stetige Wandel. Und das predigen wir auch immer. Man muss sich mit den Tools auseinandersetzen. Und man muss natürlich Alternativen haben. Und wenn du von einem Tool, von einer Suchmaschine abhängig bist und ohne dieses Tool deine OSINT-Recherchen nicht mehr funktionieren und du keine Rückfalloption hast, dann bist du natürlich aufgeschmissen. Und das ist meiner Meinung nach dann auch nicht good practice, wenn du abhängig bist von diesem einen Tool.
Also im Endeffekt, wie wir es vorhin gesagt haben, ein ständiger Lernprozess. Das bringt mich tatsächlich zu einem OSINT-Spotlight, den wir für heute vorbereitet hätten. Also wenn es darum geht, sich ständig weiterzubilden. Samuel, kennst du eigentlich die Sourcing Games von Jan Texe?
Ja, ich habe das schon mal gesehen auf Social Media, aber ich muss gestehen, ich habe es mir noch nicht angeschaut.
Dann ist das definitiv etwas, was du vielleicht zwischen den Jahren machen solltest. Auf sourcing.games hast du die Möglichkeit, dich durch, glaube ich, inzwischen 40 verschiedene Übungen durchzuklicken. Und da gibt es relativ viel, was man auch zum Thema OSINT lernt. Also fand das ganz spannend. Der Jan ist ein Recruiter, ein Sourcer, und bis vor ein paar Jahren kannte ich den Begriff Sourcing gar nicht. Aber dahinter verbirgt sich ja eigentlich auch OSINT. Also man sucht nach einem geeigneten Kandidaten für eine Stelle und nutzt dann auch viele Mittel und Methoden, die wir in unserer Recherchetätigkeit nutzen. Und der Jan ist einer der, ja, der Key Opinion Leader, kann man es nennen, in dem Bereich. Richtig, richtig interessanter Typ, der richtig gute OSINT-Skills hat. Und der hat auf dieser Webseite im Endeffekt diese ganzen Übungen gepostet, was, glaube ich, von dem Durchsuchen einer Webseite, also quasi in dem Inspection Mode, bis hin zu anderen, ja, Google Skills, alles ein bisschen abdeckt. Also wenn wir schon beim Thema sind, lebenslanges Lernen im Bereich OSINT, dann ist das sicherlich auch eine Quelle, die man ansteuern kann.
Ja, klingt auf alle Fälle super interessant. Gut, damit neigen wir uns auch schon langsam dem Ende zu. Und heute ja in zweifacher Weise. Denn mit OSINT Studio geht es zu Ende. Zumindest so, wie wir es die letzten 12 Monate gemacht haben.
Also was haben wir denn Tolles Neues vor für 2024?
Ja, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, okay, wir definieren erstmal, was ist für uns überhaupt Open Source Intelligence, schauen uns dann die unterschiedlichen Bereiche an, was braucht es, um OSINTer zu sein, was braucht man für ein Betriebssystem, haben uns darüber ein bisschen gestritten und sind dann eingetaucht in eine Suche und haben uns angeschaut, was gibt es alles da. Wir haben dann die Personenrecherche thematisiert, Firmenrecherche und sind jetzt in die sozialen Netzwerke eingestiegen. Und natürlich könnten wir eine Weile so weitermachen. Aber wir sind ja mit diesem Podcast nicht gestartet, um einen OSINT-Kurs zu machen. Den würden wir sowieso darüber nicht abdecken können, weil dafür sind wir nicht detailliert genug. Aber wir wollen das Thema OSINT bekannt machen und der Community eine Möglichkeit bieten, auf einem anderen Kanal auf dem Laufenden zu bleiben. Und wer genau hinhört, dann sagt unser Intro ja auch schon OSINT News direkt auf dein Ohr. Und das war mal so die Idee, dass wir in Zukunft einfach sammeln, was ist denn so passiert den letzten Monat, die letzten paar Wochen. Was hat sich im Bereich OSINT entwickelt? Was waren die Headlines? Was gibt's da für neue Tools auf dem Markt? Was gibt's für Veränderungen bei Plattformen? Bei etwas wie Google Street View zum Beispiel, dass es auf einmal wieder verfügbar ist oder dann irgendwann die Meldung, der Bundesgerichtshof kippt Google Street View oder was auch immer. Das wollen wir dann gerne zusammentragen und uns darüber auch ein bisschen austauschen. Also von der Atmosphäre her wird es wahrscheinlich gleich bleiben, nur dass wir ein bisschen mehr Hausaufgaben haben und tatsächlich sammeln müssen, was passiert denn so jeden Monat. Natürlich sind wir da auch dankbar, wenn uns Leute dann auf Sachen aufmerksam machen und uns Bescheid geben. Ja, aber das ist so der Plan für nächstes Jahr. Also wir haben schon mal unseren guten Vorsatz für 2024.
Und wir haben es ja heute de facto ein bisschen geübt, ne? Also schlussendlich dieser Jahresrückblick, wo es ja in die gleiche Richtung ging, viele Themen aufzugreifen, anzusprechen, die uns durch den Kopf gehen, die wir gesehen haben. Und das dann halt im nächsten Jahr quasi geteilt durch 12 und im kleineren, kürzeren Rahmen diese Infos dann rüberbringen. Aber da freue ich mich auch schon drauf.
Genau, wir haben heute schon mal geübt und einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Wir hoffen, ihr habt alle beschauliche Feiertage, wurdet reich beschenkt, weil bis die Folge online geht, ist Weihnachten wahrscheinlich rum. Für 2024 wünschen wir euch alles Gute und bleibt uns treu. Bis bald.
Ja, vielen lieben Dank. Kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns oder ihr hört uns Ende Januar dann wieder.
Ciao Matthias.
Tschüss. Ciao Samuel, macht's gut.
Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.